Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Es ist für mich ein Vorrecht, bei euch zu sein. Das ist meine Familie. Ich heiße Alex Katharina, älteste Tochter, schon verheiratet, seit einem Jahr ist nicht mehr drauf. Wir freuen uns, dass auch Kinder heiraten und ihren eigenen Wege gehen. Vielleicht kurz zu mir. Also ich bin ein einfacher Mensch, ein begnadigter Sünder, der in einer nichtgläubigen Familie aufgewachsen ist. Meine Eltern, mein Papa, Mama, Opa, Oma sind alles Nichtchristen gewesen, auch von meiner Frauseite. Wir sind die Ersten, die Jesus erleben durften. Das erste Mal hörte ich von Jesus, als ich 11 Jahre alt war. 11. Mit 17 kam Jesus in mein Leben. Nach meiner Ausbildung in Bonn-Bad Godesberg ging ich dann zur Bibelschule. Danach haben wir unser Leben Jesus gegeben und seitdem dienen wir ihm. Wir waren 6 Jahre in Gemeindegründungsarbeit in Ostdeutschland, in Dresden. Die Gemeinde, die da jetzt weiterläuft, das ist die Arche. Dann, danach war ich ein ältester Pastor, 8 Jahre bei uns in Detmold-Heberhausen, einer der Ältesten, 50% in der Gemeinde, 50% bei Two All Nations. Ab Januar darf ich vollzeitig Feldleiter sein für Osteuropa. Dazu gehören Russland, Ukraine, Moldawien, Transnistrien, Belarus, Armenien, also diese Länder. Und wir haben auch Missionare von Two All Nations Spanien, wie Martins, das ist schön. Und deshalb danke auch an der Stelle für das Vertrauen. Danke, dass ihr für uns betet, dass ihr Missionare unterstützt. Two All Nations ist das Programm, also der Name sagt schon, zu allen Nationen geht hin. Und ich finde so klasse, dass ihr diesen Namen habt, Evangeliumsgemeinde. Evangeliumsgemeinde, darum geht es heute, um das Evangelium. Wenn die Technik klappt, erzähle ich nachher noch von Sibirien, wie Gott in Sibirien wirkt. Ich kann von Armenien erzählen, ich kann von der Ukraine erzählen, aber die Zeit ist begrenzt. Wenn es nicht klappt, Jungs, kein Problem, wir hören die Botschaft. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf den Missionsstand zu. Ich erzähle euch einiges, was so möglich ist. Ich möchte jetzt aber zu Kindern richten und eine Frage stellen. Wer von Kindern weiß, um welche Uhrzeit wurde Herr Jesus Christus gekreuzigt? Noch nicht umschalten, okay? Um wie viel Uhr wurde unser Herr Jesus gekreuzigt? Wie viel Uhr war das? Steht in Markus 15. Erwachsene? Um 9? Um 9? Ja. 9 Uhr morgens, es war um die dritte Stunde, Markus 25, es war um die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Das ist hebräische Zeit. 9, also dritte Stunde plus 6 müssen wir rechnen, also 9 Uhr morgens, da wo die Uhr auf 9 Uhr Zeige steht, okay? Um wie viel Uhr kam die Finsternis, um wie viel Uhr? Totale Finsternis am Kreuz. Wie viel? 12 Uhr. Markus 15, 3 und zur sechsten Stunde plus 6, 12 Uhr kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und wann sprach der Herr, es ist vollbracht? Wie viel Uhr? 15 Uhr, richtig. Markus 15, 34. Und zu der neunten Stunde, also plus 6, 15 Uhr Stunde, rief Jesus laut und verschied, was er ausrief. Gucken wir später. Schaut mal, 9 Uhr, wenn ihr an das Kreuz schaut. Ich mache mal jetzt die... Genau, also unser Herr hängte am Kreuz nicht 6 Minuten, nicht 60, sondern komplette 6 Stunden. Wurde der Sohn Gottes an das Kreuz genagelt, an so ähnlichen Balken wie hier. Ihr könnt es ganz einfach merken, 9 Uhr morgens wurde er ans Kreuz gebracht, dran genagelt, um 12 Uhr, wo die Sonne ganz im Horizont, im Vertikalen steht, kam totale Finsternis und um 15 Uhr, um 15 Uhr sprach der Herr, es ist vollbracht. Und jetzt habt ihr die Uhrzeit im Kopf. Und ich stellte mir die Frage, was ist eigentlich in diesen 6 Stunden alles passiert? Das war, und ich habe dann die Evangelien übereinander gelegt, ein bisschen zurück, übereinander gelegt, alle 4 Evangelien, habe gesagt, was passierte da? Und dann plötzlich merkte ich, okay, hat Gott zu mir 6 Lektionen gegeben, 6 Momente. Und ich dachte, ich will diese Themen weitergeben. Das ist keine Auslegungspredigt von exegetische, sondern 6 Lektionen für Nachfolger, 6 Lektionen für mich. Der Herr hat sie mir geschenkt und die möchte ich mit euch teilen. Also das Thema lautet heute, schau auf das Kreuz. 6 Lektionen für uns Menschen. Wir lesen diese Stelle in Lukas Evangelium Kapitel 23. Ich werde Vers für Vers lesen und dann diese 6 Gedanken, 6 Lektionen, 6 Anwendungen möchte ich weitergeben. Vielleicht noch eine Sache, Jesus sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, in Johannes 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und darum wollen wir auch von Jesus heute lernen. Ich lese Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und der erste Punkt heißt, nimm dein Kreuz. Nimm dein Kreuz. An der Stelle muss ich noch etwas ganz Wichtiges betonen und Zentrales. Wessen Absicht war es, dass Gottes Sohn gekreuzigt wurde? Wer hat ihn gekreuzigt? War es ein Unfall? Haben die Juden ihn gekreuzigt? Die Kreuzigung, wenn ihr die heute anschauen, war kein Unfall. Es war keine Siegesparade von Dämonen. Es war auch kein unkontrolliertes Ereignis. Gott selbst sandte seinen Sohn auf diese Erde nur mit einem Plan, Menschen zu retten. Das war Gottes Absicht. Amen. Seid ihr dabei? Es war nichts, was Menschen gemacht haben. Klar schon. Aber das war Gottes Absicht. Der Sohn Gottes kam auf diese Erde für dich und für mich. Also, wir lesen schon im Genesis 3,15, das gibt es eine Prophezeiung. Das wird schon in 1. Buch Mose 3,15 gesagt, ich zitiere das, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er, der Messias, wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Okay? Das ist die erste Prophezeiung. Das heißt, damals schon im Garten Eden sagt Gott, der Messias wird kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Jesus selbst hat seine Kreuzigung mehrmals vorausgesagt. Markus 16, der Sohn wird getötet werden und am dritten Tag auferweckt. Gekreuzigt und auferweckt gehören diese zwei Sachen. Das ist der Siegel, das ist die Siegesbotschaft von dem Evangelium. Jesus ist nicht nur tot, er lebt. Und das ist die Botschaft heute. Der Sohn Gottes wird hier, in meiner Bibel heißt es, und sie, als sie an den Ort kamen, dieser Ort wird hebräisch Golgatha genannt, also Schädelstätte. Jesus wurde zu dieser Schädelstätte gebracht, dorthin gerichtet und zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Dieser Ort ist der Ort der Versöhnung zwischen Menschen und Gott. Dieser Ort ist das größte Werk, was je für uns passiert. An diesem Ort war das größte Werk für die Menschheit, ist passiert. Die gesamte Bibel fokussiert im Grunde genommen auf diesen einen Ort, dieses Ereignis. Messias muss kommen, ein Retter dieser Welt. Die gesamte Bibel fokussiert das. Und an diesem Ort merken wir Gottes Liebe, Gottes Gnade zu uns Menschen und gleichzeitig Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit, was wir schon von Henrik gehört haben. Meine Frage ist jetzt folgende. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, liebe Freunde, dann bist du gleichzeitig ein Berufener und ein Gesandter in dieser Ort, in dieser Welt, in einem Ort zu dienen. Kachtenhausen, Bielefeld, Gummersbach, Köln, was weiß ich, Russland, Deutschland. Es gibt einen Ort, wo Gott dich sendet, wo er dich gebrauchen möchte. Ja? Marienheide, diese Gemeinde. Jesus sagt Folgendes, wenn jemand mir nachkommen will, wenn du Jesus nachfolgen willst, so verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wenn du und ich Jesus nachfolgen wollen, dann sagt Jesus, wir sollen unser Kreuz auf sich nehmen. So, jetzt ganz konkrete Frage. Was heißt das? Was heißt täglich sein Kreuz nehmen? Die erste Auslegung ist, ja, ich muss jetzt schauen, dass ich mein Leid trage, das ist mein Kreuz. Mein Ehemann, der noch nicht Christ ist, der vielleicht trinkt, meine Ehefrau, vielleicht ist es meine Krankheit, die ich tragen muss, vielleicht sind das meine Kinder, die rebellieren. Viele sagen, das ist dein Kreuz, trag das. Die andere Auslegung, nee, einige nehmen es buchstäblich, einige lassen sich sogar buchstäblich kreuzigen in den Philippinen, habt ihr schon mal gesehen? Es gibt Leute, Christen, die wollen das durchspüren, wie sie wollen das Kreuz tragen, die lassen sich tatsächlich auch durchschlagen mit Nägeln. Ich habe das zum ersten Mal auf der Bibelschule gesehen, dachte, wow. Viele nehmen das und verstehen das buchstäblich, wollen diese Schmerzen tragen, das ist, und da sagen die, das ist mein Kreuz. Ich glaube, Jesus meinte ganz was anderes. Nimm dein Kreuz täglich. Wozu? Das Kreuz ist ein Folterwerkzeug gewesen, wo jemand getötet wurde. Und ich glaube, ich verstehe das so von der Bibel, dass wir nehmen, dass unser Kreuz bedeutet, sei bereit, sei in der Lage, dein eigenes Ego ans Kreuz zu bringen, dein eigenes Ich. Und wir haben das, ein großes Ego. Leute, ich weiß nicht, wenn das schon aufgefallen ist, wenn du mal in ein Geschäft gehst, was kaufst du ein, welche Wurst, die dir schmeckt oder deine Frau schmeckt? Wenn du Fotos machst, worauf guckst du zuerst? Wo du schön aussiehst oder wie der Nachbar aussieht? Und wenn du, und ich kann ja fortführen, dieses Ego, und wir haben das alle, ist so groß, und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, nimm dein Kreuz auf sich und sei bereit, dein Ich, Selbstzentriertheit, zu töten. Mit anderen Worten, folge mir nach, sei bereit zu leiden für Jesus. Das ist das, was ich so verstehe. Deshalb nimm dein Kreuz täglich und diene an dem Ort, den Jesus dich berufen hat. Kinderstunden, ich finde das so toll, wenn Kinderstunden, so ein wichtiger Dienst, Musikband, ja, Hauskreis, Predigtdienst, Diakonendienst, Kochen, Technik, was die jetzt Leute da hinten machen, Evangelisation rausgehen. Es gibt einen Ort, wo du dienen darfst. Interessant, dass dieser Ort der Gemeinde oder Golgatha, das ist kein Ort der Selbstverwirklichung. Oder doch? Es ist auch nicht der Ort der Selbstdarstellung. Es ist auch nicht der Ort, wo ich Einfluss nehme. Gibt es auch sehr modern mittlerweile. Ich will Einfluss nehmen auf die Leute. Oder es ist auch nicht der Ort, wo es du eine Karriere machst. Auch solches höre ich in christlichen Kreisen. Das ist nicht der Ort Gold. Das Kreuz, der Ort ist dafür da, das ist ein Ort des Kampfes, des Hingebens, des Dienens, des Aufgebens. Im Grunde genommen, das ist der Ort, wo ich mein Leben verliere für die anderen. Seid ihr einverstanden? Das ist der Ort. Und Jesus sagt, ganz interessant, wer nicht sein Kreuz trägt, in Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht. Es ist eine Unmöglichkeit da. Wenn du Jesus nachfolgst, aber gleichzeitig aber nicht Jesus folgst und dich bedienen lässt, dann ist es, da kannst du nicht sein Jünger sein. Darf ich dir eine Frage stellen? Wo ist dein Ort, wo du dein Kreuz trägst? Wo verlierst du dein Leben für andere? Wo verschenkst du deine Zeit? Wo verschenkst du deine Gesundheit? Wo verschenkst du dein Geld? Wo dienst du mit deinen Gaben? Ich glaube, wenn wir in Jesus hineinschauen, dann ist es das eine. Jesus hat das für uns getan und er möchte, dass wir unser Kreuz nehmen und ihm nachfolgen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, sagt Jesus. Es gibt keine neutrale Position. Entweder bist du bei Jesus und du dienst, du sagst, ich folge Jesus, so wie ich bin, wie ich kann, oder ich bin auf der anderen Seite und lebe mein Leben. Okay? Der zweite Gedanke, wir lesen weiter Vers 34. Ich lese, sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber, Vers 34. Jetzt gibt es aber eine Ergänzung im Johannesevangelium, in Johannes 19, die möchte ich nochmal dazu lesen. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht ein Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Soweit der Text. Unser Herr Jesus hat am Ende seines Lebens nichts, außer nur dieses Kleidestück. Nichts. Obwohl ihm alles gehört, obwohl es reich ist, wurde er arm für uns. Unser Retter hatte nicht mal einen Esel. Den musste er borgen, wenn er auch nach Jerusalem reingeritten ist. Kennt ihr diese Stelle, als er in den Tempel kam, um Steuer zu bezahlen? Er hatte nicht mal Geld, Steuer zu bezahlen. Der Sohn Gottes, dem alles gehört. Und da sagte zu Petrus, da kommt einer und sagt, will euer Meister nicht Steuer zahlen? Was sagte er, Jesus? Er sagt, okay, zu Petrus, sagte er, er hat kein Geld, sagte, geh zu Petrus, fang einen Fisch, den ersten Fisch, den du fängst, nimm den Drachmen und bezahle die Steuer. Der Sohn Gottes, dem alles gehört, der alles geschaffen hat, der nichts braucht, hatte am Ende seines Lebens nur das eine Kleiderstück, das Obergewand und das Untergewand. Die Römer, nach römischem Recht, dürften die Soldaten die Kleidung, die Kleider der Verurteilten nehmen. Das war jetzt nichts Verwerfliches. Das Obergewand wurde in vier Stücke zerteilt, das Untergewand aber ohne Naht. Jetzt stellt euch das mal vor. Es war etwas Wertvolles, also ein Stück ohne Nähte. Im Grunde genommen ein Stück Lappen. Damals war es ein ohne Naht. Und jetzt stellt euch mal dieses Szenario vor, mal bildlich vor. Da hängt der Sohn Gottes am Kreuz, rechts und links zwei andere. Das Blut tropft auf diese Erde. Das sind unvorstellbare Schmerzen. Und die Soldaten, und Jesus guckt herab, und die Soldaten, was machen die? Und die losen darum, wem das Stück bekommt. Und dann sagt der eine, okay, hier, du kriegst einen Lappen, du kriegst einen Lappen, du kriegst, das ist für mich. Und dann nehmen sie noch das Stück und gucken, wow, das ist ja wertvoll. Das werden wir jetzt nicht zerreißen. Und dann werfen sie ihn los und hier erfüllt sich die Prophezeiung, Psalm 22, Vers 19. Was für ein erbärmliches Zustand, ein Zeugnis von habsüchtigen Menschen. Wir haben nie genug. Ich komme viel um die Welt rum, ich war in diesem Jahr in 6 Ländern. Ich war unter anderem auch jetzt in Cherson und Mykolaiv. Und einer der Pastoren in Cherson, da wo die Russen waren, und sagte Alex, als wir unter Besatzung waren, da wurde alles geplündert, was ging. Die Söldner, die da waren, haben aus den Häusern Waschmaschinen rausgeholt. Die haben Kühlschränke geschleppt und auf der Straße standen die mit gegeneinander, haben gekämpft um die Waschmaschine, wer sie bekommt. Da sterben Leute, da ist so viel Elend und die streiten sich, wer die Waschmaschine bekommt. Übrigens, das ist nichts Neues. Immer wenn eine Not da ist, eine besondere Katastrophe, da zeigt sich das wahre Gesicht der Menschheit. Ich liebe gerne Wandern. Ich stoße oft bei uns im Teutoburger Wald auf, wenn ich so wandere, gibt es so Pferde, die gehen vorbei. Und wenn du da vorbeigehst, oft finde ich da so, ich nenne das mal Pizza, ne? Das, was die Pferde da lassen. Wenn das länger da liegt, es ist trocken, müsst ihr mal gucken. Kinder, habt ihr schon mal geguckt, was da so alles da drin wimmelt? Was habt ihr da gesehen?
ich bin sehr neugierig, ich mag Ameisen zu beobachten, Würmer, weiß was ich. Und dann habe ich so hingekniet und geguckt, ich habe das so gemacht. Und ich merke, in diesem Haufen von Mist sind ganz viele schwarze kleine Mistkäfer. Sie glänzen so. Plötzlich merkt, die waren so beunruhigt, diese Mistkäfer. Die waren dabei, haben rumgewühlt. Ich habe deren Hausung zerstört. Und ich fragte mich, was ist der Sinn dieses Mistkäfers? Der Sinn des Mistkäfers besteht darin, etwas Wertvolles in diesem Mist zu finden. Und in diesem Moment sprach der Heilige Geist zu mir. Und er sagte, Alex, so oder oft benimmt ihr Menschen wie diese Mistkäfer. Wir wimmeln rum, wir suchen nur das eine Materielle. Es geht nur noch um Geld, es geht nur noch um Reichtum, es geht nur noch um Auto, nur noch um Garten, nur noch um Klamotten, nur noch um Urlaub. Das ist so das. Versteht mich nicht falsch. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Kleidung, das hat auch Jesus gesagt. Wir brauchen das. Er sagt, wir brauchen das. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten oder Rossi fressen und wo Diebe sind, nachgraben, stehlen, sagte Jesus, Matthäus 6,19. Mit anderen Worten, lasst diese Klamotten für die Motten. Lasst das. Fokussiert sich auf Reich Gottes. Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und was? Und alles andere wird euch hinzugefügt. Wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes. Unser Fokus ist nicht das Materielle. Leider, stelle ich so vor, oft, die Nachfolge endet oft, wenn es um finanzielle Vorteile geht. Wenn es um Geld geht, dann plötzlich hören wir von der Nachfolge nichts mehr. Es kam einen Theologen in der Bibel, ein gebildeter Mann kommt, ein Lehrer und sagt, Jesus, Matthäus 8,20, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das war ein Pharisäer. Schriftgelehrt. Ich will dir folgen. Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Was hat Jesus geantwortet? Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und was merken wir dann? Plötzlich sehen wir von der Begeisterung nichts mehr. Plötzlich war die Nachfolge zu Ende. Nö, das will ich nicht. Merken wir? Wenn es um die materielle Sachen geht, hört die Nachfolge auf. Wie gesagt, ich komme aus einem nichtgläubigen Elternhaus und meine Frau kommt aus Belarus und als wir befreundet waren, ich habe gesagt, Schatz, wenn du mich heiratest, werden wir arm leben. Wir werden Missionare sein. Wir werden nach Afrika ziehen. Wir werden nichts haben. Bist du bereit, mich zu heiraten? Damals war das noch vor 23 Jahren, ne, Schatz? 23 Jahren nach Deutschland zu kommen. Wow, das ist was Besonderes. Heute ist ja nichts mehr, heute hauen ja alle ab aus Deutschland. Wow! Und ich sagte, Schatz, wir werden wirklich arm sein. Wir werden kein Haus haben, wir werden unser Leben Mission widmen. Was die hat gesagt, wohin du gehst, gehe ich auch. Und dann sind wir zur Bibelschule gegangen. Ich habe gekündigt, habe gearbeitet, bei Mannesmann Sachs AG, super gearbeitet, Prämien bekommen, habe alles verkauft. Und wir hatten ein halbes Jahr nicht mal eine Matratze in unserem Schlafzimmer. Also nicht mal ein Bett, nur eine Matratze, keine Möbel. Ich habe Auto verkauft, da sind wir zur Bibelschule gegangen, zu Fuß einkaufen. Leute, ich kann euch sagen, wir haben 4 Kinder, wir haben nie gehungert. Gott hat immer rechtzeitig, ja, es war eng, ja, das ist eng, wir können uns vieles nicht leisten, was die anderen leisten. Wir waren 10 Jahre im Urlaub, nie im Urlaub, nach unserer Hochzeit, waren immer im Dienst. Aber ich kann euch sagen, wir haben jetzt ein Haus, wir haben ein Auto. Gott hat es gesehen, Gott hat durchgeht, wir haben nie gehungert. Das heißt, wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, wenn Gott dich ruft, zu sagen, Gott sorgt dafür. Ich weiß noch, in Dresden habe ich mir die Frage gestellt, ich konnte tatsächlich die Miete nicht bezahlen und ich sagte, irgendwann habe ich die Bibel so genommen und sagte, Herr Jesus, wenn das, was du hier versprichst, nicht funktioniert, dann kann ich meinen Kindern nicht erzählen von dir. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ging um die Versorgung. Wir sind umgezogen, ohne Missionswerk, ohne Unterstützung. Ich musste irgendwie arbeiten, Arbeit suchen in der Gemeindegründungsarbeit. Und ein paar Monate später und danach, nach dieser Entscheidung, ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue dir, dass du meine Familie versorgst. hat einer angerufen, ein zweiter angerufen, ein dritter angerufen und dann merkte ich, wie Gott plötzlich zeigte, es funktioniert. Die Bibel funktioniert, man muss es denen nur Vertrauen schenken und glauben. Ich kann euch heute wirklich bis zum eine Woche lang Geschichten erzählen von Missionaren und aus eigenem Leben, dass das funktioniert. Gott, das, was Jesus verspricht, sorgt euch nicht, ich werde euch versorgen. Das funktioniert, wenn wir ihm nachfolgen. Also, löse dich von den Klamotten, zweite Lektion. Dritte, es wird gleich ein bisschen schneller. Verse 35 und 37, ich lese das mal zusammen. Und da heißt, und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Wir merken, der Punkt heißt, nimm keine Abkürzungen. Der Sohn Gottes hängt am Kreuz. Unvorstellbare Qualen beschäftigen ihn, Schmerzen. Und wegen was? Wegen deiner und meiner Schuld, wegen der Schuld der ganzen Welt, hängt er unverdient am Kreuz und leidet diese schlimmste Schmerzen, die es gab. Ihr wisst das, das war die schlimmste Hinrichtungsmethode in damaliger Zeit. Römer dürfen ihre Bürger so nicht hinrichten. Das war die schlimmste Hinrichtungsmethode, die Kreuzigung. Nur die schlimmsten Verbrecher durften an das Kreuz. Mir wurde gesagt, ich bin kein Arzt und so, dass die meisten Nerven verlaufen an der Handflächen hier. Wir spüren alles damit, wir betasten. Die meisten Nerven verlaufen hier im Hand, im Wurzelgelenk hier. Wenn man hier durchschlägt mit Nägel, dann viele wurden einfach ohnmächtig, weil es so schmerzlich ist. Ja, an den Füßen. Und jetzt stellt ihr euch das vor. Jetzt hängt Jesus am Kreuz. An diese unvorstellbaren Qualen, durch Füße und Hände durchbohrt. Und unten steht die Volksmenge und alle schreien, wenn du Sohn Gottes bist, komm doch herunter. Und wir glauben. Interessant. Der Augenzeuge in Rom, Philosoph Seneca, ich zitiere, schrieb über die Gekreuzigten Folgendes. Ein Mensch stirbt Glied für Glied und haucht seine Seele tropfenweise aus. Das passiert am Kreuz. Glied für Glied. Und er haucht seine Seele tropfenweise aus. Und mitten in diesen Schmerzen, mitten in dieser qualvollen Leiden, er war ja auch Mensch hundertprozentig, schleicht der Satan erneut. Die Schlange kommt plötzlich. Die gesamte Dämonenwelt zittert, denn sie weiß, die Stunde ist geschlagen. Bald wird der Schlange der Kopf zertreten. Bald wird der Kopf der Schlange Platz sein. Und dann bäumt sie sich noch einmal auf und versucht noch einmal, diesmal durch die Volksmenge, durch die Priester, durch die Älteste, durch die Soldaten, durch die Verbrecher am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, steig doch vom Kreuz herab. Wenn du Christus bist, rette dich selbst und uns. Das alles kommt. Kommt euch diese List nicht bekannt vor? Upsala. Man muss an eine zurück. Kommt euch diese nicht bekannt vor? Da, wo es am schwierigsten ist, da, wo wir am meisten leiden, kommt der Feind heran und sagt, hey, du kannst doch. In der Wüste war das so, wo Jesus am meisten gehungert hatte, kam der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist, verwandle Steine in Brot, mach das doch, du kannst es doch, mach das. Wenn du Gottes Sohn bist, stürz dich von hier herab. Zu Petrus kam der Teufel, durch Petrus, kennt ihr? Als Jesus erzählte, der Sohn des Menschen geht und wird sein Leben lassen, da kam der Petrus beiseite. Wir lesen das und der Petrus nahm ihn beiseite, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, was? Geh weg von mir, Satan. denn du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Es gibt menschliches Denken, es gibt göttliches Denken. Menschliche Gedanken sind nicht immer göttliche Gedanken. Also dieses sich, hey, bewahre dich. Und wir merken, wie der Teufel durch Petrus angreift von der Seite, sagt, nee, das widerfahre dir nur nicht. Bitte nicht leiden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Freunde, Rettung von Menschen ist nicht einfach. Menschen wirklich aus dem Sumpf der Sünde herauszuziehen, ist nicht einfach. Es braucht Zeit, es braucht viel Kampf, es braucht viel Gebet, es braucht viel Schmerz, Entbehrung und Demütigung. Sterben für sich und Leben zu verschenken, ist nicht einfach. Es bedarf etwas, es kostet etwas. Und oft, wenn es schwierig wird, nehmen wir Abkürzungen. Abkürzungen in Finanzen. Abkürzungen, man macht Kompromisse, theologische Kompromisse. Man lädt Schuld auf sich. Einige lassen ihren Partner los. Was ich in der Ukraine erlebe, ist traurig. Da sind viele Frauen, die kommen nicht mehr zurück und haben hier eine andere Beziehung angefangen, hier in Deutschland. Christen. Weil es einfach einfacher ist, den Mann zu verlassen dort. Einige verlassen die Gemeinde, weil man sie nicht begrüßt hat. Sehr schnell. Und sind nicht mehr da. Oder ich wurde falsch angeguckt. Andere hören mit dem Dienste auf. Sie wurden übersehen. Und hören einfach auf und gehen weg. Laufen weg. Wenn es mal eng wird. Was sehr traurig ist, was ich feststelle in Moldawien ganz stark, wenn eine Familie ein krankes Kind zur Welt bekommt, dann die meisten, die abhauen, die ersten sind die Männer. Die verlassen ihre Frauen und Kinder, weil es zu viel wird. Fangen an zu saufen, dann sind die weg. Russland, Portugal, Deutschland, egal wohin. Die Frauen erziehen ihre Kinder alleine. Sie laufen weg. Darf ich dir eine Weisheit sagen? Die habe ich mal vor Jahren gehört. Wenn du wegläufst, wirst du immer weglaufen. Wenn du wegläufst von der Schule Gottes, die Gott dich hineingestellt hat, wirst du immer weglaufen. Das ist wie in der Schule, in erster Klasse, in der zweiten Klasse. Warum bleiben die Kinder sitzen? Wenn du Lesen nicht gelernt hast, musst du nochmal drinbleiben in erster Klasse, bis du es gelernt hast zu lesen. Gott hat Absicht mit jedem von uns. Er hat eine Lektion beizubringen, damit wir Gott mehr erkennen, damit wir demütiger werden, schöner werden. Und manchmal, wir mögen das nicht. Ich mag das auch nicht, ehrlich. Ich bin ja nicht so einer, der hier sitzt und steht und erzählt. Ich bin ja genauso wie ihr. Man möchte schnell weglaufen. Und hier nimmt Jesus keine Abkürzung. Kennt ihr diese Pfade? Es gibt so auf der Straße, ich weiß nicht, ob das bei euch hier in Marienheide so gibt, dann gibt es so eine Straße und dann durch das Blumenbett, durch die Wiese gibt es so eine Abkürzung. Kennt ihr das? Also in Russland, Ukraine, Moldawien ist es gang und gäbe. Da gibt es diesen Weg. Und nee, das ist zu lang, ich mache diesen Weg durch die Blumen, durch die Wiese und so weiter. Man zieht Abkürzungen. Man geht weg von dem eigentlichen Weg. Und was ich euch hier mitgeben möchte, Freunde, nehmt bitte keine Abkürzung. Geh mit Jesus zu Ende. Bleibe dran. Bieg nicht ab. Wenn du weggelaufen bist, komm wieder zurück. Entschuldige dich. Demütige dich. Bring die Sache in Ordnung. Und die vierte Lektion, Vers 38. So, die habe ich so genannt. Sorge dich nicht um dein Ansehen. Wir lesen diesen Text. Und es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Dieser ist aber König der Juden. Diese Schrift, die über ihn stand, war in vier Sprachen. Jetzt eine Frage an die Kinder und uns alle. Warum in vier Sprachen? Warum nicht in einer? Habt ihr eine Ahnung? Genau, damit jeder es liest und jeder es versteht. Heute würden wir das auf Instagram schreiben, im Internet, im Fernseher zeigen, damit jeder wirklich, jeder lachen kann. Schaut mal, das ist König der Juden am Kreuz. Alle. Interessant, dass zu seiner Zeit, als Jesus lebte, wurde über Christus so viel gelästert, sehr viel geredet. Er wurde als oberster Dämon bezeichnet, Matthäus 12, Vers 22. Er ist der Satan selbst. Seine Familienangehörige in Markus 3, 21, könnt ihr lesen, was haben die gesagt? Unser Bruder ist vom Sinnen. Unser Bruder hat nicht mehr alle. Markus 23, könnt ihr nachlesen. Er hat den Verstand verloren, buchstäblich, ich zitiere. Da kamen seine Brüder und sagen, nee, das, was Jesus hier, nein, der ist nicht ganz klar im Kopf. Das haben wir bei Jesus gesagt. Dann Lukas 23, er verführt das Volk, Steuern nicht zu zahlen. Er ist ein Rebell, ein Unruhestifter. Lukas 23, Vers 5, er hetzt das Volk auf. Er ist ein Säufer und ein Freund der Sünder. All das wurde bei Jesus gesagt, okay? Was, wisst ihr, was mich an Jesus so begeistert? Die alle spottern, sie reden, sie haben über ihn diese Aufschrift geschrieben, König der Juden, ist gekreuzigt. Was mich so beeindruckt, Jesus schweigt. Jesus sagt nichts. Es juckt ihn nicht. Die Einzigen, die Sorgen gemacht haben, was da steht, wer war es? Was da steht, wer hat sich Sorgen gemacht? Die Pharisäer, die religiöse Elite, die hat sich Sorgen gemacht. Nee, Pilatus, schreib bitte, er hat gesagt, er sei König der Juden. Wir haben es nicht gesagt. Jesus wusste, wer er ist. Jesus wusste, woher er kommt und Jesus wusste, wohin er geht. Seine Identität war ihm klar. Bist du deiner Identität bewusst, wer du bist? Woher du kommst und wohin du gehst? Wir sind zu sehr damit beschäftigt, um anderen irgendwie zu gefallen. Was sagen die Menschen, gerade eine Schamkultur im Osten ist, bloß, wenn die jetzt bloß zu mir nach Hause kommen, das Dreck sehen, das Zimmer ist nicht aufgeräumt, Küche ist nicht aufgeräumt, wenn sie bloß nur etwas erfahren, was sagen die Nachbarn? Was interessiert dich das? Was sagen die Leute über dich? In der Schule, auf der Arbeit, da wo du bist, Nachbarschaft, was sagen die in der Uni über dich? Über uns? Du bist intolerant, imprimitiv, du bist Fundamentalist, vielleicht gehörst auch zu diesen Fundamentalisten, intellektuell nicht ganz weit entwickelt. Du bist eine Sekte, das ist eine Sekte, was bist du? Was sagen die Leute über uns, über dich? Darf ich dir etwas sagen? Du bist nicht irgendwer, du bist ein Botschafter für Jesus Christus. Du bist sein Gesandter in dieser Welt. Du vertrittst Gottes Reich hier auf dieser Erde, hier in Marienheide. 2. Korinther 5, Vers 20, ich liebe diesen Vers. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Du bist ein Botschafter für Jesus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das sind wir. Sei nicht besorgt um dein Ansehen, Reputation. Verbreite das Evangelium. Schäm dich dessen nicht. Und der fünfte Gedanke. Wir lesen weiter. Verse 6, Johannes. Übrigens, jetzt kommt ein Punkt, das steht im Lukasbericht nicht. Es steht im Johannesevangelium, Kapitel 19, 26 bis 27. Ich möchte das lesen. Diese Bemerkung hatte Lukas nicht drin, das zum Lesen aus Johannesevangelium 19, Vers 26 bis 27. Da heißt es, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Den Punkt habe ich genannt: Kümmere um die Nöte anderer. Jesus hängt am Kreuz und vor ihm die ganzen Menschen. Und in die ganze Menschenmenge sieht er dort die Mutter, seine Mutter. Das wir heute gehört. Jesus sieht. Er blickt nicht nur, er sieht tiefer. Und er sieht, wie seine eigene Mutter im Herz total zerschlagen ist. Die Mutter, die ihn geboren hat, die Maria, sie, wie ihr Sohn ausgespottet und ausgelacht wird. Und das fasziniert mich an Jesus. Jesus ist selbst am Kreuz. Es geht ihm so elend schlecht. Und er kümmert sich um die seelischen Schmerz seiner Mutter. Jesus weiß, dass wir Menschen Menschen sind. Wir sind nicht aus Plastik und Stein und Holz. Wir haben eine seelische Not. Wir haben seelischen Schmerz. Wir sind verunsichert. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen und Jesus kümmert sich darum. Er könnte sagen, ist nicht schlimm, wirst du überleben. Macht er nicht. Er kümmert und sieht, wie die Mutter komplett am Weinen ist und sagt, weine nicht. Und er sagt so, und dann sagt er, hier, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Sohn sagt und zum Johannes sagt er, das ist jetzt deine Mutter. Du bist berufen, das Evangelium ganzheitlich zu verkündigen. Ich hoffe, ihr macht das. Das ist eine Evangeliumsgemeinde. Das heißt, man kann entweder jetzt mit der Hand nehmen, durch die Straßen laufen und hier auf den Kopf alle schlagen und sagen, hier, bekehr dich, du bist ein Sünder. Oder sagt, nein, wir predigen das Evangelium, die Liebe Gottes, ganzheitlich mit Wort und Tat. Wir helfen, wir dienen, wir wollen wirklich Menschen helfen. Jesus heilte Kranke, Bethsaida. Jesus speiste Hungrige. Jesus tröstete Weinende. Jesus besuchte Einsame wie Zachäus zu Hause. Jesus vergab seinen Verrätern. Das ist Jesus. Er war nicht nur mit Worten, er war ganzheitlich. Kümmere dich bitte um die Not deines Nächsten. Und die Frage ist, wer ist dein Nächster? Kennst du die Not deines Nachbars? Deine Freundin vielleicht? Deine Familie? Was ist die Not? Ich weiß, materiell sind wir eigentlich gut versorgt in Deutschland, aber es gibt andere Nöte. Leute sind einsam, Leute sind frustriert, Leute sind depressiv, Leute wissen nicht, wie es weitergeht. Die sind am Ende. Warum können wir nicht sie nach Hause einladen? Kaffee trinken, für sie beten, gutes Wort sagen, helfen. Kümmere bitte um die Not anderer. Das ist der Punkt. Und ohne, die Bibel sagt, ohne gute Werke ist unser Glaube ein toter Glaube. Amen. Unsere guten Werke müssen leuchten, damit Menschen sagen, hey, das sind gute Menschen. Ohne gute Werke ist unser Glaube ein toter Glaube. Tu es für Jesus. Und der letzte Punkt. Dein Dienst ist nicht vergeblich. Lukas, wir sind wieder bei Lukas Stelle 23, das ist wieder dieser Bericht. So, da heißt es, ich zitiere, noch etwas, die sechste Stunde neigt zu Ende, also quasi es ist immer noch Finsternis, es ist immer noch stockfinster, es ist um 12 Uhr nachts, weil ja die Finsternis kam hier und 3 Stunden war totale Finsternis. Ich glaube, es wurde alles still, der Pöbel hat sich beruhigt und viele Menschen merken, was passiert gerade hier. Wir lesen, parallel ist der Vorhang nachher zerrissen worden, von oben bis unten im Tempel. Und hier hören wir das Gespräch, ein Gebet eines Verbrechers. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir hängen gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist ein Bekenntnis. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Gedenke an mich. Er kennt seine Sünde. Wir verdienen diese Strafe, aber die Sohn Gottes nicht. Ich verdiene das. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Liebe Gottes. Was für eine Gnade. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eine der schönsten Stellen über die Gnade Gottes, hier an der Stelle. Wie viele gute Werke hat der Verbrecher getan, um gerettet zu werden? Zero. Null. Keins. Es ist natürlich für uns schwer. Wie? Der hat jetzt Menschen ermordet, vielleicht vergewaltigt, keine Ahnung, was er gemacht hat. Und jetzt sagt Jesus, er bekennt seine Sünde und vor dem Tod sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Liebe Gottes. Dazu ist er erschienen. Das Einzige, was er tun konnte, ist seine Sünde zu bekennen und zu sagen, ich bin schuldig. Ich habe versagt. Ich bin schuldig. Ich habe meine Ehe in die Wand gesetzt, gegen die Wand gefahren. Ich habe meine Kinder vergrault. Ich habe Pornografie gemacht. Ich habe gestohlen. Ich habe Jesus ignoriert. Ich habe dies und jenes getan. Ich habe gelogen. Ich habe Sonstiges getan. Ich bin schuldig. Der eine bekennt seine Sünde und wird gerettet. Der andere verurteilt Jesus und sagt, hey, wenn du wirklich, wirklich Gottes Sohn bist, mach doch was. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Absicht. Und darum gibt es diese Gemeinde hier vor Ort, Marienheide. Ich kenne euch alle nicht, ich sehe euch zum ersten Mal. Das Blut Jesu hat Kraft heute, jede Fesseln zu zerreißen, jede Schuld zu bereinigen, jedes Versagen wieder gut zu machen. Das Blut Jesu hat die Kraft, das glaube ich, dein Leben komplett neu zu machen, auf Grund auf zu erneuern. Das Einzige, was du heute machen musst, zu bekennen und sagen, Jesus, hier komme ich zu dir, hier nimm mein Leben, so habe ich gebetet. Bist du ein Kind Gottes? Bist du gerettet? Weißt du, kannst du hundertprozentig sagen, wenn heute ich zu Jesus komme, dass er mich zu sich aufnimmt? Wenn nicht, dann ist heute der Tag, wo du heute zu Christus kommen kannst. Vielleicht sitzt du hier und du merkst, okay, ich habe abgebogen, ich habe Abkürzungen gemacht, ich habe mich entfernt von Jesus, ich bin hineingeraten in eine Sünde, ich komme da nicht mehr los. Und vielleicht hat der Teufel dich schon voll im Griff und du bist gerade dabei, dass der Teufel wie ein Löwe dich auffrisst und sagt, ich bin bald weg, ich bin bald nicht mehr da. Wisst ihr, ich möchte dir ein Wort geben jetzt, ein Wort aus Amos Kapitel 3, Vers 12. So spricht der Herr, gleich wie ein Hirte dem Löwen zwei Beine und oder ein Ohrläppchen aus dem Maul reißt, so sollen die Israeliten herausgerissen werden. Amos Kapitel 3, Vers 12. Unser Herr ist ein guter Hirte und er sucht das verlorene Schaf, bis es findet. Und wenn er sieht, das verlorene Schaf wird gleich aufgefressen und er merkt, wenn es nur zwei Beinchen daraus hängen und ein Ohrläppchen hängt. Wenn du jetzt hörst und dein Ohrläppchen hängt, dann hörst du das Evangelium, dann komm heute zu Jesus. Und wenn deine Knie noch da sind, sag, knie dich vor dem Kreuz. Und Jesus sagt, ich werde dich herausreißen. Du bist mein, für dich ist bezahlt am Kreuz. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen nicht Sünde und Sklaven der Sünde sein. Das ist die gute Nachricht von Jesus und das fasziniert mich. Als ich Jesus mich rettete, war ich 17 Jahre alt. Das war 17. Oktober 98. Ich habe bis 4 Jahre nicht gesprochen, damit ihr es versteht. Meine Mutter dachte, ich werde nie sprechen. Mich hat man zu Babkas geführt, also es gibt so Omas, die Wahrsagern. Dann habe ich bis 8., 9. Klasse gestottert. Wenn ich Hand hochheben wollte, habe ich gestottert. Und damit Leute nicht lachen, habe ich nie die Hand gehoben, wenn ich aufgeregt war. Und dann die anderen haben mich ausgelacht. Da habe ich gesagt, niemand wird über mich lachen. Niemand. Ich werde Sport machen. Ich habe Kampfsport gemacht. Judo, Taekwondo und Kickboxing. Ich war parallel in zwei Vereinen. Ich habe keine kalten Getränke getrunken. Ich habe jeden Abend war ich am Trainieren. Einer meiner Kumpels ist Europameister geworden, andere Weltmeister. Ich war Landessieger. Und bei einem Training, ich wollte hoch hinaus, Hochleistungssport in Judo. Und bei einem Training warf ich meinem Kumpel über mich und er schlug mit seinem Knie gegen meinen Kopf. Ich bekam hier eine Beule. Also ich habe hier vorne keinen Knochen, damit ihr wisst. Ich laufe an eine Intensivstation. Man hat in die Röhre gesteckt. Man hat gesagt, okay, Herr Dell, Sie haben ein Problem. Wir müssen gucken, der Knochen, der ist total zertrümmert. Wir müssen diese ganzen Stücke rausholen, sonst entzündet sich das und drückt das auf das Gehirn. Man hat mir gesagt, du kannst blind werden auf einem Auge. Hey, ich bin 16 Jahre alt, mein Leben steht bevor. Ich habe Pläne im Leben. Ich möchte Sportler werden. Ist alles auf einmal weg. Und dann bist du da, in einer Uniklinik in Bonn. Und da liege ich. Und ich sage, Herr, wenn es dich gibt, das war mein Gebet. Ich wusste, dass es Gott gibt. Das weiß jeder. Nur wir wollen es nicht wahrhaben. Wenn es dich gibt, dann mach mich heile. Und dann wendest du mein Leben, wenn du mich heile machst, werde ich mein Leben dir abgeben. Das war mein Gespräch mit Gott. Das war ein Dialog. Ich war 16. Mann hat mir gesagt, wir versuchen hier zu schneiden, wenn das alles nicht klappt, müssen wir kahl rasieren, die Haut runterklappen, alles weg. Und was habe ich gebetet? Oh Jesus, Gott, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben. Mach mich heile. Die OP ist gut verlaufen. Man hat mich nur hier geschnitten unter einem Auge. Ich habe bis heute hier so ein Kunststoffteil. Und ich kam raus aus dem Krankenhaus. Was meint ihr? Habe ich mein Versprechen gehalten? Dass ich mein Leben ändern werde? Nein. Ich habe angefangen, Handball zu spielen. Kampfsport wurde mir verboten. Ich wusste ganz genau, kämpfen darf ich nicht mehr. Also bin ich gegangen, Handball zu spielen. Gott hat mich als Versprechen gehalten, ich aber nicht. 17. Oktober 1998 hatte ich eine Freundin, zur Geburtstagsfeier meiner Schwester, eine große Party. Alkohol fließen, strömen, Diskothek, laute Musik. Ich hatte eine Freundin und sie war aus einem gläubigen Elternhaus. Und sie erzählte ihrer Mutter, sie hat einen guten Freund und der ist Christ. Jetzt kommt diese Mutter verzweifelt, 10 Uhr nachts, 10:30, weiß nicht, um die Uhrzeit, sucht ihre Tochter, geht, ich weiß nicht, wie sie gelandet ist, auf diese Diskothek. Und da sieht sie ihre Tochter sitzen mit mir, Umarmung, die ganzen betrunkenen Leute und sagt, und du bist Christ? Wohin führst du meine Tochter? Das war die Predigt für mich. Das war der letzte Tropfen der Sünde in mein Herz. 17. Oktober 98. An dem Abend kam mein Freund in diesen Disco, der gläubig war, sagt, alles, kommst mit mir in die Gemeinde, ich muss da was machen. Ich sage, ja, komm. Und dann ging ich in diese Gemeinde, die ich schon kannte, so eine kleine Gemeinde. Ich habe mich hingesetzt und ich merkte, mein Leben ist so traurig. Es ist so viel Schuld. Mir geht es so dreckig. Und ich habe mich hingesetzt auf hinterste Reihe hinten. Und da kam ein Diakon auf mich zu und sagt, Alex, was ist los? Ich so, bloß, ich will nicht, mir ist so schlecht. Ich will keinen sehen. Und ich schweige. Aber der Heilige Geist war so genial, wie das oft so ist. Er sagte, Alex, durch ihn sprach, Alex, wenn du heute Buße tust, auf deine Knie stellst und Gott um Vergebung bittest, wird er dir alles vergeben. Ich brach zusammen. Ich war 17 Jahre alt. Ich brach zusammen und sagte, Jesus, hier ist mein Leben. Ich habe alles vermasselt, was ich vermasseln konnte. Komm, es gehört dir. Und seitdem Jesus mein Leben ist, ist etwas Großartiges, Neues passiert. Wir dürfen in Gemeindegründung sein. Ich bin Missionar, Ältester und nicht mehr. Das Evangelium ist die beste Botschaft dieser Welt und es verändert Menschen. Es verändert Menschen. Ich schließe mit diesem Szenario. Stellt euch dieses Bild vor. Jesus kommt in seine Herrlichkeit. Da hinten ist ein großer Thron und Jesus, so stelle ich mich das vor. Jesus kommt zu seinem Vater in kleinen Kleidern, strahlenden Kleidern. Die Wunden sind hier und sagt, Vater, ich habe den Willen vollbracht. Ich habe mein Leben gegeben. Und hier ist der erste Sünder, den ich vom Kreuz gerettet habe. Der erste. Ich glaube, dieser Schächer am Kreuz, er schmolz vor Gottes Gegenwart, vor dieser Gnade. Er darf für Gott kommen. Für null. Er wurde vergeben. Das ist das Herz Gottes. Darum gibt es Toll Nations, darum gibt es Mission, darum gibt es Gemeinden. Es gibt nur einen Auftrag, Menschen für Jesus zu gewinnen und damit sie Jesus lieben und ihm nachfolgen. Ich rufe dich heute auf. Gib dein Leben Jesus ganz. Wenn du noch nie Entscheidungen getroffen hast, dann ist heute der Moment, zu sagen, ich komme, Jesus, zu dir. Ich will zu dir gehören. Ich möchte gerettet sein. Ich möchte, dass du meine Sünden vergibst, dass du mich frei machst. Offenbarung 3,20 sagt Jesus, ich stehe vor die Tür, klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür des Herzens öffnet, zu dem will ich hineingehen und werden feiern. Das Besondere ist, diese Tür hat nur einen Griff von einer Seite. Das musst du öffnen. Jesus wird das niemals hineintreten. Komm heute zu Jesus. Weihe dein Leben Jesus. Und wenn du es nicht schön geweiht hast, dann erzähl von Jesus weiter. Mach deinen Dienst. Ich fasse zusammen. Nimm dein Kreuz auf sich täglich. Löse dich von den Klamotten. Drittens, suche keine Abkürzungen. Viertens, sorge dich nicht um dein Ansehen. Fünftens, kümmere dich nicht um die Nöte deines Nächsten. Kümmere dich um Nöte. Und sechstens, dein Dienst ist nicht vergeblich. Deine Kindergestunde, die du machst, ist nicht vergeblich. Dein Gesang ist nicht vergeblich. Deine Hausbesuche sind nicht vergeblich. Die Bibelarbeit ist nicht vergeblich. Mach weiter. Setz dich für Jesus Christus ein. Es lohnt sich. Gott segne euch. Amen. Stehen wir auf. Ich danke noch. Jesus Christus, wir sind voll bewegt von dem, was du für uns getan hast. Ich bin dir so dankbar für mein Leben, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich war ein totaler, verlorener Sünder, bin immer noch so einer. Da bist du gekommen mit deiner Liebe. Du hast dein Leben gegeben, du hast dein Blut vergossen für die gesamte Welt. Für die Menschen, die nicht mehr weiterkommen. Für die Menschen, die in Sünde verstrickt sind. Die am Ende sind. Bist du gekommen, um uns zu erlösen und uns zu befreien und ein neues Leben zu schenken. Ich danke dir dafür. Und ich bete jetzt für diese Gemeinde hier, für diese wunderbare kleine Gemeinde. Und es gibt hier Menschen, ich kenne sie nicht, aber ich bete jetzt, dass du nachgehst. Dass du Mut gibst, sich zu entscheiden für dich. Dass du Mut gibst, ganz klare Sachen mit dir zu machen. Dass du bereinigst, dass du aufräumst, dass du heilst, dass du Menschen wirklich veränderst von Grund auf. Danke dir, Jesus, für dich. Danke, dass wir aus Gnade leben und dass du diese gesamte Welt geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, Vater. Amen. Ich schlage vor, dass ich jetzt nichts erzählen werde. Diese Präsentation läuft nicht, ne? Ich denke, also mein Vorschlag, ich weiß nicht, wie die Stimmung ist. Ich weiß, wie lange geht der Gottesdienst? Wir haben 8:15. Ich glaube, ich würde das abrunden. Und wenn ihr Fragen habt, ich möchte noch ein paar Sachen, Infos geben. Vielleicht machen wir das so. Wir haben da tolle Berichte. Es gibt Evangelisation. Ich habe da Broschüren. Wie kommen Menschen zum Glauben? Hier gibt es einen Bericht von einem, das ist einer meiner Freunde, Taekwondo. Er ist ein Weltmeister in Taekwondo. Letzte Freizeit kamen 69 Kids zum Glauben von 80. Wie erreichen wir durch Sport und Bibelstudium? Die Bibel verändert Menschen in Moldawien. Da kann man Einsätze machen. Ich habe eine Broschüre, wie die Gott in Sibirien weiterarbeitet. Das ist ein ehemaliger Gazprom-Ingenieur. Er konnte mit einem Monatsgehalt ein neues Auto kaufen. Er kam zum Glauben und fuhr in die tiefste sibirische Taiga und Tundra, um dort Hanten, Nenzen und Mansen zu erreichen für das Evangelium. Großartige, spannende Geschichte. Apostelgeschichte geht weiter, so heißt das. In Armenien könnte ich jetzt vieles erzählen. Liebe Freunde, wir haben noch für junge Leute, wenn du 16 bis 25 Jahre bist und möchtest Menschen für Jesus gewinnen und weißt aber nicht wie, wir haben eine Schulung von Philippus-Netzwerk mit Zusammenarbeit mit Graham Association. Es gibt eine Schulung im November. 4 Module sind das. Diesmal geht es kontextualisiert das Evangelium predigen. Melde dich an, da gibt es einen QR-Code. Da bin ich auch dabei. Das ist ein Wochenende. Mädchen, Jungs, wenn du sagst, ich möchte, aber ich weiß nicht wie. Wenn du spürst, ich habe einen Ruf, ich möchte von Jesus erzählen, aber ich weiß nicht wie. Das ist ein Trainingsprogramm. In 2 Jahren läuft das. Melde dich bitte an. Ansonsten, wenn du Fragen hast, komm auf mich zu. Wir haben eine Gebetskarte. Ihr könnt gerne für uns beten, dass wir das Evangelium weiter predigen dürfen und Missionare und Projekte begleiten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gott segne eure Gemeinde. Amen.